Quantitative easing is a strange one because, if you'd never heard of it, you'd think it was like something you take to help you go to the toilet.
John Lanchester ist Autor des Buches Die Sprache des Geldes und warum wir sie nicht verstehen, in Klammer sollen. Den Begriff Quantitative Easing hält er für besonders irreführend. Wer zum ersten Mal davon hört, könnte meinen, es hilft gegen Verdauungsprobleme.
If you haven't, you haven't been to the toilet for a couple of days and you're worried, so what do you take? Oh, I take quantitative easing. It sounds like a medicine.
In gewisser Weise ist Quantitative Easing ein Medikament gegen Verstopfung. Denn QE, so die Kurzformel, soll Liquidität erzeugen und den Geldfluss ankurbeln. Quantitative Lockerung ist der deutsche Begriff für diese geldpolitische Maßnahme der Zentralbanken.
Just printing money has for various reasons gone out of fashion.
Einfach nur Geld drucken ist nicht mehr in Mode. Es gilt als zu gefährlich. Und es gibt schreckliche Beispiele aus der Geschichte, die das belegen. Quantitative Lockerung ist eine neue Technologie, die den Geldkreislauf der Wirtschaft wieder in Schwung bringen soll. Es gibt Billionen und Billionen von Euros, die als Staatsanleihen im Finanzsystem in Umlauf sind. Was die Zentralbank macht, ist, dass sie diese Schuldscheine ankauft, und zwar mit neu generiertem Geld.
John Lanchester beschäftigt sich in seinen Romanen und Sachbüchern mit den Blüten der Finanzkrise. Das durch Quantitative Easing generierte Geld nennt der britische Schriftsteller Magic Money, also Zaubergeld.
Quantitative Lockerung soll schon wie ein Wunder wirken und deswegen wird sehr oft der Begriff Magic Money verwendet.
Unkonventionelle Geldpolitik nennt die Ökonomin Elisabeth Springler die vermeintliche Wunderwaffe. Eingesetzt wird sie, wenn konventionelle Maßnahmen ausgeschöpft sind, wie die Senkung der Leitzinsen. Da der Leitzinssatz fast bei Null angekommen ist, die Inflationsrate aber trotzdem unter der 2%-Marke blieb und Deflation drohte, entschloss sich die EZB Anfang 2015 zu quantitativer Lockerung.
Die EZB hat mit diesem neuen Programm eben vor, 60 Milliarden Euro pro Monat über dieses System an frischem Geld in die Bankwirtschaft zu pumpen.
Elisabeth Springler, Leiterin des Studiengangs Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung an der Fachhochschule des BFI Wien, erklärt die neue Qualität der unkonventionellen Geldpolitik zur Steigerung der Liquidität im Bankensystem.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den bisher durchgeführten Maßnahmen der EZB und dem Quantitative Easing liegt aber auch vor allem daran, dass es jetzt keine sterile Geldpolitik mehr gibt. Das heißt, es werden keine Gegengeschäfte mehr von der EZB durchgeführt, um die Geldmengen und deren Wachstum etwas zu beschränken.
In den USA hat die Fed, die amerikanische Notenbank, bereits unmittelbar nach Ausbruch der Finanzkrise mit Quantitative Easing begonnen.
Im Grunde genommen ist es so, wenn eine Deflationsgefahr droht, ist es wichtig, die Geldmenge oder die Kredite zu erhöhen, damit man das verhindert.
Helene Schubert, Ökonomin und Leiterin der Auslandsanalyseabteilung der Österreichischen Nationalbank.
Man hat im Vorfeld dieser EZB-Ratsentscheidung vom Jänner 2015 Überschriften in den Medien gelesen, wie EZB lässt Notenpresse anspringen. Das heißt, es wurde ein bisschen die Vorstellung generiert, da wird sehr, sehr viel Geld gedruckt und das führt dann zu Inflation. Das ist die Reminiszenz an die Weimarer Republik, die Hyperinflation. Tatsächlich hat aber das, was die EZB macht, eigentlich gar nichts damit zu tun, weil es wird ja nicht unmittelbar die Geldmenge erhöht, sondern die Zentralbankgeldmenge. Und da gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied.
Doch wie wird aus Zentralbankgeld Geld für die Realwirtschaft?
Zentralbankgeld wird zu Geld, wenn durch die Erhöhung der Zentralbankgeldmenge, was ja de facto jene Liquidität ist, mit der die Banken, die Geschäftsbanken untereinander ihre Geschäfte abwickeln, wenn die Anreize erhöht werden, dass auch Kredite an die Wirtschaftsobjekte vergeben werden. Und jede Kreditvergabe schafft auf der Passivseite der Geschäftsbank auch eine entsprechende Einlage. Und damit erhöht sich auch die Geldmenge.
Die Geldmenge wird erst durch die Kreditvergabe kreiert, betont auch Guido Schäfer vom Institut für analytische Volkswirtschaftslehre an der WU Wien.
Ausgangspunkt ist die Sorge, dass hier die Wirtschaft überschwemmt wird durch Fluten von Geld, das hier durch die Notenbanken geschaffen wird. Ja? Zaubergeld.
Diese Sorge ist unbegründet, so Guido Schäfer, vor allem wenn man weiß, wie der Prozess der Geldschöpfung tatsächlich funktioniert. Bei Quantitative Easing verkaufen die Geschäftsbanken ihre Wertpapiere, in erster Linie Staatsanleihen, an die EZB, an die Europäische Zentralbank und erhalten dafür Notenbankliquidität.
Dann hält die Zentralbank jetzt das Wertpapier und die Bank hat dafür eine Forderung gegen die Zentralbank erhalten. Das ist, wenn ich eine Forderung gegen die Zentralbank habe, ist das Geld. Also das ist Liquidität, Geld, ja, das ist eine Form von noch sehr engem Geld, aber da mit beginnt dieser ganze Prozess der Geldschöpfung im System. Ja. Mit diesem Mehr an finanziellen Mitteln, die die Geschäftsbank hat, kann sie jetzt hergehen und einen Kredit vergeben. Ja. Das ist das, was Geschäftsbanken machen. Sie nehmen freie Mittel, die sie haben, und vergeben damit Kredite. Was macht der Kreditnehmer, die Kreditnehmerin mit dem Geld, das sie von der Bank bekommen? Im Normalfall lassen sie sich das auf ihr Bankkonto wiederum buchen. Also das heißt, das Ganze landet wieder am Girokonto. Wenn Geschäftsbanken aber Mittelzuflüsse auf der Einlagenseite haben, bedeutet das, dass sie wiederum Ressourcen haben, wo sie neue Kredite vergeben können. Und insofern wird aus Krediten Einlagen, aus Einlagen Krediten, aus Krediten Einlagen, und das ist der Geldschöpfungsprozess, wo eigentlich hier der Großteil an Geldvolumen im Bankensystem geschaffen wird.
Die Zentralbank kann die Geldmenge also nur indirekt steuern. Bleibt die Nachfrage nach Krediten gering, kommt trotz großer Liquiditätszufuhr nicht mehr Geld in der Realwirtschaft an, analysiert der Volkswirtschaftsprofessor Guido Schäfer.
Der Punkt ist, dass bisher dieser Prozess, den ich zuerst versucht habe zu beschreiben, dass aus Einlagen Kredite werden und aus Krediten Einlagen, dass dieser Prozess eben, ja, man kann auch sagen, leider nicht in dem Maße in Gang gekommen ist. Oder auch Gott sei Dank, weil sonst hätten wir eben die Inflation schon hier längst ins Haus stehen. Sondern die Banken haben dieses Geld genommen und wiederum bei der Zentralbank deponiert. Also es ist ein ganz eigenartiger Prozess. Die kriegen das Geld von der Zentralbank und halten es dort wiederum als Reserve bei der Zentralbank. Also sie haben nicht daraus Kredite gemacht, aus diesen Krediten sind nicht wieder Einlagen entstanden, sondern im Gegenteil. Man hatte hier eine Diskussion über die Kreditklemme. Kleinere und mittlere Unternehmen vor allem haben sich beschwert, sie kriegen kein Geld von den Banken. Die Banken haben gesagt, ja, aber wir haben nicht wirklich auch die Schuldner, denen wir diese Kredite geben können und wollen. Diese Schwemme ist bisher auf der ersten Stufe im Geschäftsbankensystem stecken geblieben, könnte man sagen.
Der amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Paul Krugman spricht von einer Liquiditätsfalle, die ihm Sorgen bereitet.
The liquidity trap, where you can cut interest rates all the way to zero and it's not enough. I mean, here we are 7 years after the financial crisis and the world is still suffering from inadequate demand and a bias towards deflation. That's quite amazing and not a good thing.
7 Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise leidet die Welt immer noch an zu geringer Nachfrage und an der Tendenz zur Deflation, sagt Paul Krugman am Rande der Konferenz Athens Democracy Forum, die die International New York Times veranstaltet hat. Seine Antwort auf die Frage, ob mit Quantitative Easing das Inflationsrisiko steigt.
In the US added $3 trillion to the monetary base and
in den USA wurden $3 Billionen der Geldbasis hinzugefügt und keine Spur von Inflation. Das war vorauszusehen. Viele von uns, besonders auch ich, haben darauf hingewiesen, dass in den 1930er Jahren, aber auch bei der Finanzkrise in Japan 2001, die gleiche Erfahrung gemacht wurde. Der Glaube, dass die Schaffung von Geld teuflische Folgen hat, ist schon bemerkenswert. Die Leute, die das behaupten, haben sich auch in allen anderen Dingen geirrt, die letzten 6 bis 8 Jahre. Aber nichts kann ihre Meinung ändern.
Das Problem mit Quantitative Easing sei vielmehr, dass geldpolitische Maßnahmen nicht ausreichen, um die Wirtschaft anzukurbeln, so Krugman. Der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften warnt davor, sich auf diese Strategie zu verlassen.
Yeah, so QE is a it's not a stupid strategy. It's, I mean, fiscal policy would actually be better, but QE is available.
Quantitative Easing ist keine dumme Strategie, auch wenn Fiskalpolitik wesentlich effektiver wäre. Aber QE ist verfügbar, politisch machbar, während das bei Fiskalpolitik nicht der Fall ist. Ich bin nur skeptisch, wie effektiv QE tatsächlich sein kann. Es ist eine Sache, die Geldmenge zu verändern, was sehr mächtig wirkt, weil nur die Zentralbank das machen kann. Das andere ist, dass der massenhafte Ankauf von Finanzprodukten mit dem Versuch, die Preise zu bewegen, eine viel dubiosere Strategie ist. Aber wahrscheinlich haben auch sehr große Interventionen nur sehr geringe Effekte. Das zeigt, wie traurig die Lage der Politik ist, dass QE alles ist, was wir haben.
Es gibt viele, die argumentieren, wenn die EZB im Jänner dieses Aufkaufprogramm nicht beschlossen hätte, wäre möglicherweise in der damaligen Situation die Eurozone in eine Deflation gerutscht, wo wir derzeit nicht sind. Also ich glaube, die Maßnahmen unmittelbar waren sicher und sind sicher als positiv zu sehen.
Helene Schubert, Leiterin der Auslandsanalyseabteilung der Österreichischen Nationalbank.
Die Effektivität dieser Maßnahmen kann aber erhöht werden, indem andere wirtschaftspolitische Akteure aktiv werden oder verstärkt aktiv werden. Dazu gehört die Einkommenspolitik. Wir haben ein zu geringes Lohnwachstum in zahlreichen Ländern der Eurozone. Die Fiskalpolitik hätte hier auch mehr Möglichkeiten, auch angesichts des Umstandes, dass die Zinsen sehr niedrig sind, dass viele Länder auf ihre Staatsschuld eigentlich kaum oder real sogar einen negativen Zinssatz teilweise zahlen. Das würde mehr Möglichkeiten bieten, um diese geldpolitischen Impulse zu verstärken, im Hinblick auf die Wirkungen auf das Wachstum und auf die Reduktion der Arbeitslosigkeit.
Die Frage ist auch, wie die Geschäftsbanken ihre Liquiditätsüberschüsse in Umlauf bringen, erklärt Helene Schubert. So kann eine Geschäftsbank das durch QE generierte Geld bei der Zentralbank einlegen.
Das ist aber derzeit nicht sehr sinnvoll, weil hier ein Strafzins zu zahlen ist von 0,2%. Sie kann andere Wertpapiere kaufen, beispielsweise Aktien, andere Staatsanleihen von Staaten des europäischen Südens, wo ja die Renditen höher liegen. Das heißt, diese Maßnahme hat eine Auswirkung auf die Preise sämtlicher Vermögensklassen. Und das ist der Effekt, den man sich erhofft und der auch zum Teil eingetreten ist. Kritikerinnen und Kritiker sprechen in dem Zusammenhang mit Spekulationsblasen, die man dadurch generiert. Das ist zum Teil ein valides Argument, aber auf der anderen Seite auch durchaus ein Effekt, den man erzielen möchte. Weil was bedeuten steigende Aktienkurse? Sie bedeuten letztendlich, dass die jeweiligen Unternehmen aufgrund dieser erhöhten Aktienkurse oder erhöhten Preise ihres Eigenkapitals mehr investieren.
Willi Hemmetsberger von der Investmentberatungsfirma Ituba Capital beobachtet die Verteilungseffekte von Quantitative Easing auf den Finanzmärkten. So sind seit der Finanzkrise die Vermögenswerte dramatisch gestiegen.
Also in Wirklichkeit hat man sozusagen schon die Besitzenden und die mit vielen Schulden, und zwar großen Schulden, hat Quantitative Easing sicherlich bevorzugt, während Risk-Asset-Anleger, die in Risk-Asset sind, durch Quantitative Easing nicht so viel gewonnen haben. Und Leute, die keine Vermögenswerte haben, haben auch nichts gewonnen durch Quantitative Easing. Also es hat sicherlich einen klaren Verteilungseffekt von unten nach oben.